Aber überleg sie das richtig.
Fußball-Bundesliga, Champions League, alles schon vor 30 Jahren wegmoderiert. Dazu eine Münchner Eleganz, so eine gewisse Grandezza und, wie sage ich's, eine hessische ländliche Bodenständigkeit. Das ist der Mix hier zur 30. Folge. Überleg's dir nochmal mit den Sportmedien. Ich freue mich sehr und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Gästin diese Frage nicht gestellt bekommen hat von ihren Großeltern. Und ganz besonderer Dank, den möchte ich hiermit an Melina Maria Kutsch aussprechen. Die selbst junge Sportjournalistin, Social Media Managerin beim FC Augsburg. Und wir sind auch immer mal wieder in Kontakt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie eigentlich manchmal so die Gäste hier zu mir kommen, die hat einfach gesagt, ey, Katharina Kleinfeld ist demnächst beim FC Augsburg. Soll ich die nicht einfach mal anhauen, ob die Bock hat, in deinen Podcast zu kommen? Sie hat den Kontakt hergestellt und jetzt ist es soweit. Vorausgesetzt natürlich, das haut hier hin. Sieht gut aus, Katharina.
Sieht gut aus. Hi, servus.
Servus. Wahnsinn.
Super Intro, fand ich. Und dann ist die Verbindung kurz abgebrochen bei mir, als die Aussage kam, diese Frage hat sie noch nicht gestellt bekommen.
Ja, da geht es natürlich um, überlegst dir nochmal mit den Sportmedien. Das hat mein Opa nämlich zu mir gesagt, als ich ihm das erste Mal von meinem Berufswunsch erzählt habe. Und ich muss sagen, ich habe natürlich trotzdem weitergemacht. Ich bin dran geblieben, einfach weil es so viel Spaß macht.
Das würde ich auch nicht machen.
Oder? Da sind wir doch schon beim Thema. Es macht nämlich einfach Spaß und gleichzeitig weißt du noch besser als ich, dass das auch durchaus Herausforderungen mit sich bringt, dieses sportmediale Berufsfeld. Und genau darüber möchten wir heute reden. Mit euch. Ihr sollt hier im Chat mitmachen und ich sehe, ihr macht's schon. Ihr bekommt es schon mit. Sie ist bei Sky feste Reporterin, Durchstarterin wahrscheinlich unter den deutschen Sportmoderatorinnen. Leidenschaftlich, herzlich, mit Leib und Seele Sportjournalistin. Genug Neugier dabei, um rechts und links noch die Welt zu entdecken. Darüber freue ich mich auch sehr, mit dir zu reden. Ich habe es eben schon gesagt, Handball, Wimbledon, Fußball-Bundesliga, Champions League. Herzlich willkommen. Katharina Kleinfeld, schön, dass du hier bist. Hast du es dir nochmal überlegt mit den Sportmedien?
Nein. Ich habe es mir einmal überlegt und seitdem nie wieder daran gezweifelt, um ehrlich zu sein. Und bin total happy, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und nach wie vor total froh, dass ich den Weg angeschlagen habe.
Das ist ein klares Statement. Ich habe das Gefühl, dass dir nicht viele Leute vorher gesagt haben, ey, vielleicht solltest du es dir nochmal überlegen, da reinzugehen. Es ist einfach viel zu logisch, was du da ja schon in sehr jungen Jahren einfach abgerissen hast. Spiegelt sich ja übrigens auch in den Kommentaren wieder im Chat. Haben natürlich alle...
Wenn ich jetzt hier gerade reingucke, macht immer Spaß, sie zu sehen. Das freut mich sehr. Ich gebe mir Mühe.
Natürlich knallharte investigative Frage von Chris Speiser, aber du schaust trotzdem die Champions League-Spiele an, oder?
Ja, aber sicher. Natürlich tue ich das. Schauen wir mal, ob die Bayern tatsächlich noch das Ruder rumreißen können. Ich habe leider große Zweifel, aber natürlich gucke ich es mir an. Natürlich. Und parallel die Sky Corner.
Natürlich. Mindestens mal Second Screen, wenn nicht sogar bei dir First Screen. Kada. Du bist 29, geboren in Schotten, in Hessen und du hast 13 Cousins und Cousinen oder wie mein Berliner Freund auch sagt, Cousins.
Was die hast du gesagt?
Echt Cousins?
Ja, bei uns zu Hause wird auch, sagt man auch Cousin und Cousine.
Du warst viel auf dem Bauernhof unterwegs in der Kindheit, habe ich gehört und ich finde das irgendwie bemerkenswert. Kannst du mir mal erklären, wie man da mit 13 allein schon Cousinen und Cousinen eine Familienfeier bei Kleinfels bestritten hat?
Eine Familienfeier? Also wir waren bei meinen Großeltern tatsächlich relativ viel irgendwie auf dem Bauernhof. Also von meiner Mutter, die Eltern hatten einen, beziehungsweise den gibt es immer noch. Und da waren wir einfach früher wöchentlich mindestens zweimal. Das heißt, ich war... ja, ich bin auch mit Traktor und Heuballen und so aufgewachsen und mit kleinen Katzenbabys und mit einem Kuhstall. Und also das war die eine Seite und auf der anderen Seite kommt mein Papa eben aus der Großstadt, aus Berlin. Das heißt, die anderen Großeltern, die kommen von da. Und das war ja immer so ein bisschen dieser Kontrast. Also das eine habe ich tagtäglich erlebt, das andere dann immer wieder. Was ja letztlich dann auch dazu geführt hat, dass ich in Berlin dann studieren wollte. Aber ja, das war immer cool, vor allem weil immer viel los war. Also jede Menge.
Und auch so richtig mitgemacht, keine Ahnung, wenn es darum ging, den Schweinestall auszumisten oder die Kühe zu melken.
Ja, jein. Also in dem Alter damals, also als Kind, keine Ahnung, so zwischen 5 und ich weiß nicht, ab wann man das so richtig realisiert, aber ab 5 oder wie auch immer, bis 10, 12, 13. Ja, also du packst da schon mal mit an, aber da waren eher andere Cousins dabei, die da schon, wie soll ich sagen, mehr Verantwortung dann auch übernommen haben und ich glaube auch mehr zu gebrauchen waren, um ehrlich zu sein.
Clever. Hätte ich übrigens auch so gemacht. Du hast auch Fußball gespielt, relativ früh angefangen. Damals wurde rund um dein Dorf eine Mädchenmannschaft neu gegründet, hast dann als Stürmerin angefangen, wurdest dann so im Laufe deiner Karriere zur Libera umgeschult. Eine Position, die es ja heute so nicht mehr unbedingt gibt. Vielleicht erst durch die Dreierkette wieder ein bisschen mehr.
Ja, wenn man das so interpretieren möchte. Ich glaube, es ist trotzdem eine ganz andere Spielweise als das, was der Libero damals zaubern durfte oder wie auch immer. Ja, das war natürlich auch noch, also das klingt jetzt wirklich komisch, weil ich bin ja auch noch nicht so alt, aber es war einfach auch noch mal ein bisschen eine andere Zeit damals. Und ja, wir sind dann aber auch relativ schnell zur Viererkette übergegangen. Also Innenverteidigung war es zum Ende hin. Ja, am Anfang ein bisschen offensiver, irgendwann ein bisschen defensiver.
Was hatten dann die Libera oder der Libero oder die Innenverteidigerin Katharina Kleinfeld ausgezeichnet auf dem Platz?
Ich wurde The Wall genannt. Also,
Hahaha.
das heißt, also im
Du hast
Positiven
richtig geholzt.
nicht nur einfach, dass du da stehst und dass wirklich keiner an dir vorbeikommt, sondern ja, dass ich die Bälle gut ablaufen konnte, dass ich die Gegner, also laufen, das war, ich glaube, das war eher so das, was ich konnte. Technisch versiert war meine Schwester eher, also. Ich glaube, es war okay, aber es war jetzt nicht, wie soll ich sagen, also es war jetzt nicht mein größtes Pfund. Insofern, ich glaube, das war das, was mich ausgemacht hat. Und vor allem auch, dass ich Verantwortung übernommen habe, dass ich die Bälle gut verteilen konnte, dass ich irgendwie einen Blick hatte für das Spielfeld, für die Räume, die sich geöffnet haben.
Auch mega wichtig für deinen jetzigen Job, so das Spiel lesen zu können.
Also es hilft auf jeden Fall. Es ist definitiv von Vorteil.
Ich finde auch, das ist eine Position, die viel vereint. Also was du schon gesagt hast, so Verantwortung, Organisation wahrnehmen können, auch schon so ein bisschen Kreativität, so Freigeist zu sein aus der Defensive heraus.
Ja, ich finde das ja auch immer ganz spannend, was das für Menschen sind, Innenverteidiger. Also finde ich vom Charakter oft ja schon ganz anders als jemand, keine Ahnung, der Mittelstürmer ist oder auf den Flügeln spielt oder wie auch immer. Also finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
Doch schon, probier mal zu erklären, probier mal zu definieren so ein bisschen.
ich überlege auch gerade nicht, dass ich da irgendwie die Messer setze. Ich glaube, du hast in der Offensive natürlich schon auch mehr Freigeister, meistens auch mehr dann die Superstars, natürlich, weil sie für die Tore gefeiert werden und weil sie dementsprechend natürlich auch honoriert werden und ihnen auch diese Kreativität eigentlich gelassen werden muss. Während du hinten irgendwie so ein bisschen mehr dieses Verantwortungsbewusstsein, also ich glaube, das sind so die Worte erstmal, die dir als erstes einfallen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Sehe ich auf jeden Fall auch so. So klassische Offensivspieler, wenn wir da jetzt in Deutschland dran denken. Serge Gnabry, Leroy Sané, so die Leute, die halt auch einfach nochmal anders auffallen. Du warst auch schon relativ früh sehr abenteuerlustig. Also du bist jetzt nicht aus dem größten Ort, das hast du schon angedeutet. Dann in der 11. Klasse so diesen ersten großen Sprung raus, Highschool in North Carolina. Wie sieht da so eine USA-Experience aus?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Also ich war, wie alt war ich denn? 16, glaube ich, als ich dort damals hingekommen bin. Und ja, du bist am Ende, bist ja irgendwie noch Teenager, kommst in eine fremde Familie rein und jetzt werde ich kurz angerufen. Ja. Wegdrücken, so. Und bist in einem fremden Land, also auch wenn Englisch natürlich irgendwie eine Sprache ist, die du in dem Moment irgendwie schon einigermaßen drauf hast, aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn du dann mit den Native Speakern da zusammen bist und da irgendwie dein Leben bestreiten sollst in einer anderen Familie, die wie gesagt ja auch andere Verhaltensweisen an den Tag legt. Also du wirst schon
geprägt, auch in dieser Zeit. Ich habe vorhin gesagt, man denkt ja, man ist mit 16 erwachsen, aber rückblickend würde ich das jetzt nicht so bestätigen. Und ja, also es war eine sehr prägende Zeit, aber auch eine sehr spannende.
Wie war das dann so für dich als Fußballerin darüber zu gehen? Warst du da und vor allen Dingen auch als Deutsche, da hast du auch schon rausgestochen auf der Highschool?
Ja, also klar, du bist irgendwie auch eine Attraktion, ne? Also wenn du als Austausch, Schüler dorthin kommst, jeder an der Schule weiß, wer du bist und weiß aber auch, dass du eben nur für ein Jahr da bist. Und das ist schon auch nicht so einfach, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir ein neues soziales Umfeld aufbauen musste. Das, was du dann ja nochmal erlebst, wenn du irgendwie einen Städtewechsel vollziehst, so wie ich dann nach Berlin gezogen bin oder dann auch nochmal nach München. Und das ist schon auch herausfordernd. Also, und das habe ich da eben, wie gesagt, zum ersten Mal erlebt. Auch wenn es cool ist, Freundschaften zu schließen, aber es dauert ja mal ein bisschen. Also du bist ja nicht innerhalb von 2 Tagen mit jedem so. Also das,
Klar.
ja, und trotzdem sind dann auch tolle Freundschaften entstanden, die auch über diese Zeit hinaus jetzt noch anhalten.
Jetzt
Und
gibt
als
es.
genau, Fußball, da hatten wir, also das läuft ja so ein bisschen anders als bei uns. Du hast ja diese paar Monate Highschool-Fußball und dann auch später nochmal den Vereinsfußball, der auch über ein paar Monate geht. Also du hast nicht diese ganz normale Saison, so wie bei uns dann. Und das heißt, ich habe so zwei verschiedene Arten dort kennengelernt, wie man eben ja, mit 16 dort Fußball spielen kann. Und Frauenfußball war dort damals auch viel größer schon, als es bei uns hier war. Also
Stimmt.
damals, es klingt echt immer so, als ob es 100 Jahre her wäre. Es sind nur 10. Also ein bisschen länger als 10, fällt mir gerade auf. Ja, ist ein bisschen mehr. Ja, so
Oh,
14.
du bist alt.
Und ja, ich werde alt, ich bin alt, oh Gott. ja, aber das war auch irgendwie cool. Wie gesagt, Highschool-Fußball, dass du dann irgendwie gegen andere Schulen auch spielst, dass es irgendwie auch so ein bisschen Alltag der Schule ist, das war schön zu erleben. Und dann der Vereinsfußball, das war dann schon wieder ähnlich, so wie wir es hier auch kennen.
Ja, mega, ey, das ist doch nochmal ein ganz anderer Zusammenhalt, wenn man so tagsüber zusammen zur Schule geht und dann noch so, weiß ich
Ja.
nicht, für eine Schule, wo auch so das komplette Ding hinter dir steht bei Spielen, halt wirklich zusammenspielst.
Ja, absolut. Du verbringst dann ja auch an der Schule irgendwie nochmal ganz anders Zeit miteinander. Und das, ja, in der Tat, also das hat mir auch nochmal einen ganz anderen Halt dort vor Ort gegeben, was natürlich ja auch hier in Deutschland so ist. Also das ist ja überall auf der Welt, wenn du Vereinssport betreibst, dann entsteht ja auch eine Gemeinschaft, die dir, also da entstehen ja Freundschaften, die du sonst so nicht führen würdest. Deswegen bin ich auch total dankbar, dass ich Mannschaftssport gemacht habe. Und ich meine, Einzelsportler sind auch toll, ne? Das hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich bin total dankbar dafür, Mannschaftssport gemacht zu haben. Weil ich glaube, das bringt einem auch viel fürs Leben.
Auf jeden Fall kann ich auch von der Sporthochschule bestätigen, so die, die Mannschaftssport gemacht haben, das merkst du schon nochmal. Also Leichtathletinnen, Leichtathleten, das ist echt nochmal ein anderer Schlag Mensch
So
und
ein bisschen wie
gleichzeitig
mit
diese.
Einzelkindern und Leuten mit Geschwistern, ne?
Ja, in die Richtung geht's. Und ich habe auch großen Respekt, weil wie hart die tatsächlich so an sich selbst
Absolut.
arbeiten, das ist schon auch nochmal ein anderes Regal, glaube ich, als dann Mannschaftssport. Hier gibt es viele, die sich erstmal natürlich weiterhin riesig freuen, dass du da bist. Du bist aber süß, Katharina. Gibt auch Follower-Anfragen, kannst du mir folgen, kannst ja mal drüber nachdenken. Es gibt auch einige, die jetzt schon gefragt haben, was ist denn dein Lieblingsverein? Einmal Fußball und einmal Handball. Verrät man sowas überhaupt als Fußball- und Handball-Moderatorin?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wir ja eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, wir sind neutral in unserem Job, aber natürlich sind wir auch irgendwie geprägt durch Familie, Freunde, wie auch immer. Bei mir ist es, kam das nicht durch meine Eltern, also weder so die Affinität zum Fußball, das kam eben dann durch das Selbstsportbetreiben. Und da ich in Hessen groß geworden bin, war dort natürlich der Blick zur Eintracht sehr, sehr kurz, also das heißt, das war der größte Verein, der irgendwie so bei uns präsent war. Und natürlich sind alle irgendwie Eintracht-Fans bei uns zu Hause. Das heißt, da war natürlich auch irgendwie immer eine Sympathie da zum BVB, dann tatsächlich über Freunde. Aber wie gesagt, das ist nicht dieses, wie soll ich sagen, nicht dieses Fan-Dasein, wie es ganz, ganz viele haben, sondern es ist so von außen betrachtet. Und das, diese Zeit, wo ich dann auch ab und zu mal mit in Dortmund war, das ist halt auch schon lange her. Dann bist du eine Zeit lang irgendwie in Berlin, hast natürlich auch da wieder einen anderen Blick drauf, einen genaueren Blick. Das, ja, also du merkst schon, es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie ein Verein ist, wo ich sage, das habe ich von meinem Papa in die Wiege gelegt bekommen. Deswegen schlägt mein Herz für diesen Verein. Das gibt es nicht, sondern es ist eher so ein bisschen durch diese regionale Zugehörigkeit und ansonsten schon auch neutraler.
Na klar. Gleichzeitig verstehe ich.
Wie ist es bei dir?
Ich kann das sehr gut verstehen. Ich bin Bayern-Fan. Und dann kommt natürlich immer die Frage, wie kommt das, dass du Bayern-Fan bist? Du bist in der Nähe von Köln aufgewachsen. Da sage ich, ja, also mit 5, 6 Jahren auf die Tabelle geguckt, die Bayern standen oben und dann waren es halt die Bayern so, ne? Also du suchst es dir halt als Kind aus und dann ist es halt so, ne? Und gleichzeitig kann ich auch sagen, ich bin noch nicht so lange im Game wie du. Und trotzdem entwickelt, habe ich dazu auch schon so eine gewisse Distanz entwickelt. Jetzt auch die jüngsten Dinge, die da in diesem Club passieren, die tun da ihr Übriges. Nervt mich richtig.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, man muss selbst als Bayern-Fan mittlerweile sehr strapazierbar sein, was die Nerven angeht.
Ja, und gleichzeitig ist es schon ein Verein, den ich auch extrem faszinierend finde. Also damals auch Typen gehabt wie Effenberg, Linke, Scholl, Kahn, die halt irgendwie auch immer so besonders waren, immer ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, auch alle irgendwie einen Pfeil im Kopf haben. Also was mag ich auch. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ein bisschen in dieser Branche drin. Gleichzeitig war es bei dir dann so die Entscheidung, du bist dann wiedergekommen, hast dein Abitur noch im beschaulichen Hessen gemacht und dann war so ein bisschen die Frage, was studiere ich jetzt? Und da stand, glaube ich, Wirtschaftspsychologie und Medien zur Auswahl und dann hast du gesagt, komm, Berlin, gib ihm und Medien.
Ja, ja. Also es war so oder so, wäre es Berlin gewesen. Weil ich da gerne, wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich hatte den Bezug durch meinen Papa und meine Großeltern dazu. Und ich meine, es ist halt auch einfach eine geile Stadt, um zu studieren, was ich dann auch so währenddessen empfunden habe. Genau, und dann war es Wirtschaftspsychologie, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, das zu studieren, was natürlich sehr viel trockener gewesen wäre, sehr viel theoretischer oder Sportjournalismus und das eben auch direkt schon mit sehr viel praktischen Seminaren. Also das heißt, wir hatten von Beginn, genau, und das war am Ende auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, weil es so ein bisschen mehr wie eine, also ja, natürlich nicht wie eine Ausbildung, aber eher wie eine Ausbildung war, als ein reines Studium, wo du nur hinter Büchern sitzt. Und das war der Grund, warum ich mich dann dafür entschieden habe, weil ich irgendwie machen wollte und lernen wollte und das Handwerk irgendwie von der Pike auf auch dann so gelernt habe, was mir bis heute total hilft. Ja, und das war der Grund, warum ich mich dann so entschieden habe.
Was genau waren da so praktische Inhalte, an die du dich erinnerst, die dir besonders weitergeholfen haben?
Also ich glaube, jeder kennt ja so diese ganz großen Kameras, die Kameraleute in den Stadien dann auch auf den Schultern haben beispielsweise. Ja. So, mit denen haben wir damals auch gelernt, umzugehen. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich das heute noch kann, damit umzugehen. aber ich konnte es damals, zumindest mal eine Zeit lang. Und du lernst natürlich so auch die andere Seite kennen, mit der ich jetzt heute ja auch zusammenarbeite. Und entwickelst ein Verständnis dann auch für die Menschen, die damit arbeiten. Das Gleiche gilt für einen Schnitt zum Beispiel oder was noch, also Drehs zu organisieren, dann mit vor Ort zu sein, also wirklich das Ganze von vorne bis hinten zu begleiten, was so einen Beitrag zum Beispiel angeht, auch ein bisschen rummoderieren, Fehler machen und so weiter. Also
mega.
All das war part of the deal.
Chris Speiser, 1909, nimmt mir hier natürlich jetzt die Fragen aus dem Mund. Katharina, hast du Tipps für junge Sportjournalistinnen?
Also ich glaube, dass es immer Sinn macht, irgendwie das, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen praktisch veranlagte Praktika oder so auch zu machen oder ein Studium abzulegen, was eben praktisch veranlagt ist. Weil, wie gesagt, mir hat das total geholfen, diese Erfahrungen zu sammeln und damit dann auch die Möglichkeit zu haben, zu sagen, hey, schaut mal, das habe ich gemacht oder so könnt ihr mich einsetzen. Also ich bin zu gebrauchen. So, das war im Prinzip das, was bei mir funktioniert hat. Und das habe ich bislang auch immer jedem gesagt, weil ich habe den Eindruck, es kommt in diesem Bereich nicht immer darauf an, dass du das richtige Studium absolviert hast. Wir brauchen keinen Master unbedingt, wir brauchen keinen Doktor. Also es kommt eher darauf an, was kannst du eigentlich? Wofür können wir dich gebrauchen? Und den Eindruck habe ich immer noch, der hat sich verfestigt dadurch, dass ich so viele Kollegen habe, die irgendwie Quereinsteiger sind und die vielleicht mal irgendwas anderes gemacht haben, aber trotzdem gut sind in dem, was sie heute machen.
Ja, ich meine, bei dir ist es ja auch schon so, dass du schon früh angefangen hast, rechts und links auch immer zu gucken und ein breites Fundament gebaut hast. Patrick Ittrich, Schiedsrichter, der hier regelmäßig die Chats crasht, er fragt: Patrick, hier, Einladung kommt jetzt auch mal von mir an dich. Ich will dich ja auch dabei haben. Entwickelst du auch Verständnis für Schiris, Katharina?
Sicher, vor allem wenn es strittige Szenen gibt während der Zweitligasendung und unsere Fans mit dir tickern und dann nochmal nachfragen, wie ist das einzuordnen, wie ist das einzuordnen? Natürlich tun wir das, lieber Patrick. Ganz bestimmt
Na
sogar.
klar,
Ich hoffe, das
auch
ist auf der
das.
anderen Seite auch so.
Patrick, entwickelst du Verständnis für Sportmoderatorinnen von Sky?
Die Frage klingt irgendwie strange, aber.
Ich dachte, was meintest du jetzt? Du hast dann ein Praktikum in der Sportredaktion des ZDF MoMA bestritten, angefangen, gestartet. Natürlich dann schon mit allem im Gepäck, was man braucht für eine Sportjournalistin.
Ja, also auch da war es dann so, dass ich, keine Ahnung, so rausgeschickt wurde, bin auch Quereinsteiger. Ist das so? Ich weiß gar nicht, ich kenne gar nicht den richtigen Werdegang von Patrick Ittrich. Ich muss mir das zu meiner Schande nochmal angucken.
Ja, Patrick, komm zu mir in den Podcast und dann hörst du dir den Podcast an.
Ich werde
Genau.
das direkt nachher mal googeln. Ich wollte euch alle auch, keine Ahnung. Und
Ey, was macht dieser Mann, wenn er nicht pfeift?
Interessante Videos, die ich mir angucke, zum Tischtenniszocken zum Beispiel, habe ich ganz genau hingeschaut. Ich habe zwar keine Platte hier, sonst könnte ich das direkt nachgucken. So, jetzt, ich bin völlig von der Rolle,
Wir waren
was?
beim ZDF MoMA.
Achso, ja, das, also auch eine super Erfahrung damals. Ich habe dort festgestellt, dass es alles ein bisschen behäbiger zugeht als dann damals zumindest bei Sky. Also, da hatten wir dann doch auch ein paar, ja, das klingt komisch, aber auch ein paar jüngere Leute dann und war alles ein bisschen schneller, ein bisschen moderner. Und trotzdem war das auch ein total cooler Einblick dort. Es war jetzt, wie gesagt, war ja nicht das Sportstudio oder so, sondern ein Morgenmagazin. Aber das sind so die richtige Fernsehwelt einfach kennen.
Ja, und vor allen Dingen da so als Praktikantin reinzustarten in diese Welt, gibt schlechtere Adressen. 2015 dann Praktikum bei Sky, da warst du 21.
Ja.
Was ich gehört habe, mit Christian Straßburger im selben Praktikantenraum teilweise gesessen und gemeinsam recherchiert. Und dann, und das finde ich richtig krass, und da musst du mir jetzt erklären, wie du das gemacht hast, direkt im Anschluss. Volontariat bei Sky. Und ich glaube, bei Sky, die Volontärinnen und Volontäre, kannst du an einer Hand abzählen aus den vergangenen 10 Jahren. Also, was hast du in diesem Praktikum richtig gemacht?
Gas gegeben. Also so viel wie möglich, natürlich Gas gegeben. Und ich hatte damals das Glück, dass ich die Möglichkeit bekam, das auch zu zeigen, was ich machen wollte. Dem damaligen Sportchef Burkhard Weber, der einfach sehen wollte, damals wurde, also bevor ich dorthin kam, 2015, wurde die Handballredaktion gerade aufgebaut. Das heißt, im Januar 2015, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, da war die WM in Katar, also die Handball-WM in Katar. Und ich hatte das Glück, genau zu dieser Zeit dorthin zu kommen, wo sie eben gucken wollten, was können wir für die Handballredaktion auch noch gebrauchen. Und das heißt, ich durfte damals, weil da hatte Sky gerade auch die Champions League-Rechte mit den drei deutschen Champions League-Teilnehmern drehen und hatte dann unter anderem die Möglichkeit, auch mit Uwe Gensheimer beispielsweise über solche Drehs haben wir damals noch gemacht, über die SAP-Arena zu fliegen, mit so einem Motorflugzeug und oben in der Luft das Interview zu führen,
Wow,
was bis heute, ich
mega.
glaube, einer der coolsten Drehs war, die ich je gemacht habe. Und
Nein.
Das hat offenbar alles so gut funktioniert, dass ich danach dieses Volontariat bekommen habe. Ja.
Markus Huber 1991 stellt hier eine tolle Frage und die möchte ich ein bisschen einleiten. Denn ich glaube, vor allen Dingen so in dieser Sportmedien-Bubble, da sind besondere Charaktere gefragt. Da geht es auf der einen Seite natürlich um Sportbegeisterung, auch so ein bisschen Ambition, so dieser Trieb, sich auch durchsetzen zu wollen, auch so ein bisschen wettkämpferisch dabei zu sein. Und gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Gelassenheit, auch mal dem Müßiggang zu frönen. Und jetzt fragt Markus Huber 1991, Katharina, bist du ein Wein- oder ein Biertyp?
Da bin ich situationselastisch. Das kommt ganz drauf an. Also, wenn ich mit Freunden zusammensitze, ich glaube, dann würde ich eher zum Weißwein greifen. Wenn es aber Oktoberfestzeit ist, dann würde ich eher zum Bier greifen. Also, kommt ganz drauf an. Wie ist es bei dir? Ich
Und
tippe auf Bier.
ja, ich bin tatsächlich Bier. Also mein Freundeskreis, der entwickelt sich immer mehr zum Wein hin, auch gerne eine Weinschorle. Und ich taste mich langsam an diese Faszination heran. Aber wie viele Maß gehen dann bei dir an so einem richtig guten Oktoberfesttag über die Theke?
Jetzt muss ich überlegen. Also als Frau sind zwei schon, da bist du schon echt gut
Ja.
dabei dann. Weil du trinkst das ja auch über einen sehr langen Tag. Auch das wird bestimmt
Stimmt.
Patrick auch bestätigen können. weil er gerade schrieb beides. Wein und Bier. Es kommt immer so auf die Reihenfolge an. Ja, es geht ja meistens über einen sehr langen Zeitraum, das heißt, du trinkst ja nicht dann 2 Liter irgendwie innerhalb von 2 Stunden, meistens ein bisschen länger. Aber das Bier hat es sowieso in sich und wie gesagt, zwei sind schon viel. Ich glaube, ich habe auch schon mehr geschafft, aber da wird es dann irgendwann, da wird es schwierig. Also Männer schaffen in der Regel, keine Ahnung, 4 aufwärts. Du warst schon auch da, oder?
Wobei, ja, ich war auch schon da jetzt vergangenes Jahr das letzte Mal. Hat Spaß gemacht.
Was hast du geschafft?
Also ich glaube, zu meiner Hochzeit habe ich, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Nennt man da Zahlen, Katharina? Ich weiß es nicht.
Ich gerade nach Zahlen gefragt. Ich sollte raushauen.
Ja, warum beantwortest du das denn auch so?
Merke ich mir jetzt für die nächsten Fragen.
Komm, ich glaube, so ungefähr. Und ich weiß, da gibt es auf jeden Fall Experten, die da noch deutlich drüber performt haben. Aber das war dann auch ein kompletter Tag, wie gesagt. Das war ein kompletter Tag und davon bin ich mittlerweile auch sehr weit entfernt, glücklicherweise. Das haben wir uns hier beide auch richtig gerechtfertigt. So, du warst Volontärin. Wie sieht so ein Volontariat bei Sky aus?
Hochfachlicher Podcast.
Du bleibst auf jeden Fall dran, dich bekommen wir.
Ich auch gut.
Patrick Ittriche.
Können wir nicht dazu holen? Können wir auch noch über seine Anzahl an Masse an einem großen Tag sprechen? Also so ein Volontariat, wie das abläuft. Bei uns war es, oder bei mir war es so, das waren 18 Monate. Das ist mittlerweile auch ein bisschen anders. Also es sind persönlichen Ziele gesprochen. Ja, guck mal. Ja, da kommen wir schon zu.
Das ist übrigens Philipp, mein Edelfollower hier, der extrem investigative Nachfragen stellt. Da kann sich auf einiges gefasst machen, Katharina.
Okay, sehr gut. Also ich beantworte ganz schnell erstmal deine. Du durchläufst verschiedene Stationen. Das heißt, konkret bei uns war das so zu Beginn ein paar Monate Handball, also bei mir. Und ich glaube, dann hatte ich irgendwie 7 Monate Fußball. Das heißt, ich habe in der zweiten Liga, ich glaube, hunderte von Matzen, nennen wir das ja, Filmen, geschnitten, vertont und so weiter. Also richtig Training bekommen. Damals. Daran merke ich auch, es ist wieder ein bisschen her. Bei 60 viel gewesen zum Drehen. Dann, also natürlich auch nach Nürnberg geschickt worden, nach Fürth. Und ja, also das waren so zwei große Stationen dann bei Sky Sport News. Und wir waren auch noch außer Haus. Also das heißt, ich war auch einen Monat bei der Bild-Zeitung in Berlin im Nachrichtenressort. Was sehr spannend war, zu sehen, wie da gearbeitet wird.
Boah,
Also
heftig,
wirklich,
oder?
wirklich sehr spannend. Ganz anders als, also ich habe für mich festgestellt, krass, du musst wirklich teilweise irgendwie ein gewisser Schlag Mensch sein, um so arbeiten zu können. Aber deswegen kommen sie natürlich auch an ihre Nachrichten ran.
Und ich war noch in Köln bei Digital Sports von der DFL. Das heißt,
cool.
Da, wo auch der englische Kommentar für die Bundesligaspiele beispielsweise verfasst wird oder die Bundesliga-Website gemacht wird. Genau. Also
direkt
um nochmal so ein paar Einblicke.
Gebäude.
Genau. Das habe ich damals gemacht. Ja.
Versuch nochmal diesen Schlag Mensch ganz kurz zu malen. Was hast du da für Eindrücke gesammelt? Vielleicht auch so einen Moment, der dir so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist bei der Bild?
Also das war Anfang 2016, im Januar, da gab es damals diesen Anschlag auf eine deutsche Reisegruppe in Istanbul.
Mhm.
Und relativ schnell hatte die Redaktion in Berlin eine Liste von den Teilnehmern dieser Reise. Und dann wurden die Familien abgeklappert, angerufen, Reporter hingeschickt. Und das, also du musst dann natürlich irgendwie für mich über eine Grenze hinausgehen, um dich dann auch vor diese Türen zu stellen, um da zu klingeln, um Menschen, die vielleicht auch gerade jemanden verloren haben, dazu zu bringen, mit dir zu sprechen. Das, wie gesagt, also das ist, glaube ich, schon etwas, ich habe da großen Respekt vor, weil so kriegen wir natürlich auch unsere Nachrichten, aber ich bin nicht so ein Mensch. Das was nicht heißt übrigens, dass jeder Bildreporter so ist, aber das war zum Beispiel etwas, was schon irgendwie prägend war.
Ja.
Da gab es noch mehr Beispiele, aber das ist eins. Ja.
Da wird dann schon manchmal so über so der Beruf über persönliche Schicksale, Einzelschicksale gestellt, ne?
Ja, gute Frage. Also, ja, sehr, sehr gute Frage.
Also es gibt genügend Podcasts von und mit Julian Reichelt zum Beispiel, der da natürlich der Extremste ist, der wirklich ein Hardliner ist in dieser Richtung, was so diese Art des Boulevardjournalismus angeht. Könnt ihr ja mal reinhören und euch eure eigene Meinung dazu bilden. Hat alles so seine zwei Seiten. Im Volontariat warst du Redakteurin, hast gelernt, Filme zu schneiden und zu machen, und dann ging es auch schon so in diese Wimbledon-Richtung, wo du dann tatsächlich auch Reporterin warst, angefangen hast zu moderieren?
Ja, ich habe hier gerade gesehen, das war eher ein negatives Beispiel. Das stimmt natürlich. Also nur, um das vielleicht auch nochmal einzuordnen. Ich habe da auch gesehen, und das fand ich total bemerkenswert, dass da richtig schlaue Köpfe auch am Arbeiten sind. Ne? Also die Schlagzeilen bei der Bild beispielsweise, die ja schon auch sehr catchen, also die wurden, das fand ich auch interessant, nicht von den Redakteuren, die Beiträge gemacht haben, geschrieben. Das heißt, die Beiträge, also diese Artikel wurden damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, von den Redakteuren geschrieben, und dann die Chefredakteure haben dann die Titel verfasst dafür. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist und wie viel Einfluss der Redakteur da vielleicht auch drauf hatte, Vorschläge gemacht hat, aber das war schon, also da waren wirklich richtig topfitte Journalisten am Start. Sehr schlaue Menschen auch. Also
ja,
ne, nicht, dass es hier nur darum geht, ein negatives Beispiel zu finden. Das war einfach nur etwas, was mich damals geprägt hat, weil du danach gefragt hattest, und um so nochmal den Turn zu kriegen. Also auch beeindruckend,
gut gesagt.
Absolut beeindruckend.
Total kreative Disziplin. Auch wie die dann so, das habe ich gehört, alle in einem Raum sitzen und sich tatsächlich dann in Sekundenschnelle, die gucken Bundesliga und dann so ganz schnell irgendwie, weiß ich nicht, Reus liegt auf dem Boden und zack, 2, 3, 4, 5 Beispiele, was man jetzt als Schlagzeile ganz schnell raushauen
total.
Könnte.
Absolut. Und da dann auch schneller als andere Redaktionen, ne? Und das ist ja, das musst du auch erstmal hinkriegen, also diese Kultur so zu implementieren. Absolut. Ja.
Wir waren bei Wimbledon. So wahrscheinlich dein erstes Reporterinnen-Highlight.
Jetzt geht er raus. Tschüss, Herr Ittrich. Bis bald wieder. Wenn die zweite Liga wieder läuft.
War mir eine Ehre.
So, Wimbledon hast du angesprochen. Wie war die Frage?
So, deine erste Erfahrung als Reporterin, ne? Dass du wirklich vor Ort warst und da für Sky live berichtet hast.
Ja, das erste Mal, als ich da war, das war 2016. Und das war beeindruckend. Also wenn du das erste Mal, ich weiß nicht, wie viele Leute das schon erleben durften, das ist einfach was total Beeindruckendes. Die Anlage vor Ort, ich meine, so dieser britische Charme, den du da hast, das ist
Ja.
wirklich etwas Einmaliges und das wird natürlich dort auch richtig zelebriert. Also diese, wie soll ich sagen, Tee- und Gebäckkultur und also auch auf der Anlage, wie gesagt, und dann, dass eben alle weiß tragen, dann die Leute, wie sie angezogen sind, also alle auch nochmal richtig schick und also es ist wirklich, es hat einen ganz besonderen Charme, es herrscht eine tolle Atmosphäre, vor allem in der ersten Woche, wenn die ganze Anlage noch voll ist und auf den kleinen Courts eben auch dann teilweise schon mal Stars spielen können, auch wenn die ganz Großen natürlich eher auf den großen Courts sind. Ja, das war beeindruckend. Da habe ich auch damals mein erstes Interview mit Angelique Kerber führen dürfen. Und auch total beeindruckend. Und ja, und die ersten Male eben auch so nah an Stars wie einem Federer dran zu sein. Also wenn du ihn einfach vorbeilaufen siehst, ne? Und das sind ja einfach große Erscheinungen. Und
Einer der
ja,
größten
das.
Sportler unserer Zeit, auch persönlich.
Absolut.
Ja,
Also bin
Wahnsinn.
ich total dankbar, das mitnehmen zu dürfen.
Du hattest nie wirklich ein Vorbild, glaube ich, ne? Hast mal angedeutet, dass viele junge Sportjournalistinnen dann so Richtung Ester Sedlacek orientieren. Warum?
Also sie ist auf jeden Fall ein Vorbild, auch mittlerweile eine Freundin, also mehr als das geworden mittlerweile, als nur ein Vorbild. Aber ja, das stimmt. Also wie soll ich sagen, es war jetzt nie so, dass ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, so wie der oder wie die muss ich auf jeden Fall auch werden. Und trotzdem fand ich bei ihr beeindruckend ihre Art und Weise. Dieses lockere, entspannte, irgendwie auch natürliche. Ich muss gerade überlegen, ob eigentlich in ihrem Alter zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, wer da noch.
Jessica
Weil
Lippertz?
Jessica Lippertz, genau, die war ja, ich weiß gar nicht, ein paar Jahre wahrscheinlich älter. Zu dem Zeitpunkt, ja, es war am Ende dann schon, ich glaube, bei den Frauen eher Esther.
Das, was ich von Esther mitbekomme, ganz hoher Beliebtheitsgrad, der schlägt sich hier auch in dem Chat nieder. Chris 1904, 1985 schreibt: Hallo ihr beiden, bildhübsche Frau und total sympathisch. Schöne Grüße aus dem Sauerland und euch noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Chris.
Dankeschön.
Du bist Studiomoderatorin, führst Flash-Interviews am Spielfeldrand, hast eine Talkrunde. Jetzt hier beim Champions Corner, wo ihr die Champions League abends mit so ein paar Experten so auf Second Screen Basis begleitet. Welche Disziplin liegt dir am ehesten und in welchem Format siehst du dich langfristig?
Ich finde es immer interessant, wenn ich gefragt werde, was machst du auch am liebsten? Mir gefällt am allerbesten die Abwechslung, wirklich. Ich liebe es, diese Abwechslung drin zu haben. Wenn du mal im Studio bist, mal raus kannst, ans Feld, wenn du innerhalb des Studios dann auch verschiedene Herausforderungen hast, was mir wirklich, also ich glaube, das ist wahrscheinlich in jedem Job so, wenn du immer das Gleiche machst, irgendwann wird es langweilig, irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf und möchtest irgendwie was anderes machen. Und in dem Fall sind immer die Anforderungen dann natürlich anders. Also einmal aufgrund der Umgebung natürlich. Du bist im Stadion logischerweise draußen. Es ist jetzt auch immer noch sehr kalt. Auch darauf muss man vorbereitet sein. Und du kommst in direkten Kontakt mit den Leuten. Das ist das, was mir daran so gut gefällt. Also, dass du den Leuten wirklich in die Augen gucken kannst und nicht über einen Bildschirm mit jemandem redest. Weil so nimmst du natürlich auch noch mal ganz andere Dinge wahr. Oder der andere hat auch ein besseres Gespür für dich. Also das, was wir ja, wenn wir in einem richtigen Gespräch sind, uns gegenüber sitzen, alle einfach machen, was naturgegeben ist, dass du wahrnimmst, Mimik, Gestik, kannst auch nochmal ein Vorgespräch führen. Das geht halt nicht, wenn du im Studio bist und zu jemandem schaltest. Das ist dann immer relativ ja, clean. Also muss man natürlich auch versuchen, irgendwie eine coole Atmosphäre zu schaffen, aber es ist
Gleichzeitig,
ein bisschen schwieriger.
führe gerne weiter aus. Ich wollte dazu noch beisteuern, ich habe bei dir das Gefühl, dass dir so gerade diese Disziplin auch sehr viel Spaß macht, weil du gerade durch deine Empathie, auch so durchs Nachfragen, gerade auch Lust hast, wirklich Menschen kennenzulernen.
Absolut, Absolut. Also, und trotzdem ist ein großer Unterschied, wenn du am Tisch sitzt mit den Gästen, dass wir bei der Corner ja zum Beispiel auch so unfassbar viel Zeit haben. Also es gibt ja kaum Formate, wo du einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes reden, reden, reden kannst. Und entsprechend kannst du natürlich auch sehr lange Fragen stellen. Am Feld musst du die viel kürzer stellen. Also das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Aber an sich ist die Anforderung, wie gesagt, eine andere.
Mega, dass du da auch so diese verschiedenen Disziplinen dann alle mitmachst, würde dich nur weiterbringen. Bei Sky, apropos weiterbringen, wird das Personal regelmäßig weitergebildet, unter anderem auch so in Interview- und Kameraschulungen. Was kannst du da vielleicht auch, die jetzt viele so eine Schulung mitgemacht hat, den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Also wir bekommen Schulungen. Zum Beispiel habe ich zuletzt eine gehabt mit Patrick Wasserzieher, was total hilfreich ist, wenn du mit einem so erfahrenen Journalisten und Reporter zusammenarbeiten darfst. Also da habe ich so wertvolle Hinweise mitnehmen können, was Fragestellungen angeht, was vielleicht ja einfach die Herangehensweise an ein Interview angeht, oder auch mit Sebastian Hellmann schon mal zusammengearbeitet. Also da habe ich großes Glück, dass ich das machen kann, weil das bringt mir natürlich unfassbar viel. Und daraus für angehende Journalisten, was man da mitgeben kann, also am Anfang ist es schwierig, sich selbst, also ging mir so, sich selbst anzugucken und dann auch darauf hingewiesen zu werden, oder du weißt vielleicht, ey, das lief jetzt nicht so dolle, das Interview. Und dann wirst du auch noch logischerweise dann, wenn du dieses Coaching machst, darauf hingewiesen, und dann wird nochmal geguckt, okay, diese Formulierung vielleicht nicht, oder mach's anders. Du musst das schon irgendwie durchkönnen, ne? Also ich mache das
Ja.
jetzt seit einiger Zeit und habe dann auch irgendwann so im normalen Leben festgestellt, das hilft natürlich auch, weil man sehr oft mit Kritik konfrontiert wird. Jeder kann mir zugucken beim Arbeiten. Das heißt, du kriegst auch ungefragte Kritik geäußert. Und ich glaube, das ist etwas, ja, was automatisch passiert, was vielleicht aber auch ein Hinweis ist, dass man einfach damit umgehen lernen muss und auch filtern lernen muss. Von wem nehme ich Kritik an? Von wem ist es wichtig, dass ich mir was sagen lasse? Weil, wie gesagt, es kommen sehr viele Menschen auch ungefragt auf mich zu und sagen mir, was sie von mir inhaltlich meinen, was sie von meinen Klamotten meinen, was sie. Also, das
Ja.
alles passiert. Und irgendwann musst du dir überlegen, okay, bei wem ist es mir jetzt wichtig, dass ich darauf höre. Ja.
Ja, mega interessant. Gibt ja auch sehr bekannte moderne Athleten, LeBron James, gutes Beispiel, oder auch Tchouaméni, der französische Nationalspieler, die mittlerweile auch so ein komplettes Team um sich versammelt haben. Der eine macht dann psychologische Betreuung, der andere eher physiologische Betreuung. So holst du dir wahrscheinlich dann den Rat von der einen Freundin dann mehr zu Fashion-Tipps und von dem anderen Kollegen oder von der anderen Kollegin eher zu beruflichen Dingen. Wichtig ist da natürlich so eine knallharte Ehrlichkeit, ne? Dass man da dann auch vielleicht manchmal schlucken muss in so eine Gespräche und dann am Ende trotzdem mit was rausgeht, was einem besser macht.
Ja, total. Und darum geht es ja am Ende, ne? Also diese Coachings, oder auch wenn du Kritik von einem Kollegen mitgegeben bekommst, geht es ja normalerweise erstmal darum, dass du dich verbesserst, dass es besser läuft beim nächsten Mal. Also es ist ja auch gut gemeinte Kritik am Ende, ne? Und das hilft ja auch. Also sich nie zu hinterfragen, glaube ich, macht keinen Sinn. Auch wenn es manchmal wehtut, aber ich glaube, nur so bewegst du dich dann auch wieder vorwärts.
Wie viele Personen hast du da so an deiner Seite, auf die du regelmäßig zurückgreifst?
Drei, vier. Also natürlich so im erweiterten Kreis sind bestimmt schon noch mal ein paar mehr, aber jetzt, ja, ich glaube, so viele würde ich auch nicht draus machen, weil sonst. Wie gesagt, die Meinungen gehen dann ja auch wieder sehr auseinander. Also ich glaube, das reicht.
Total.
Wie ist es bei dir?
Ich habe da auf jeden Fall auch verschiedene Disziplinen. Ich würde auch sagen, vier, fünf Leute so, und mehr möchte ich auch gar nicht unbedingt dazu holen, weil ja zu viel Input dann auch manchmal nicht gut ist. Also ich glaube, es ist auch wichtig, und das lerne ich gerade noch, auch auf mein eigenes Bauchgefühl zu hören. Mir dann immer wieder Input auch von außen zu holen, das dann sacken zu lassen. Das soll dann auch gerne ehrlich sein. Ich bin jemand, der natürlich auch gerne hört, ey, das hast du gut gemacht, aber ich freue mich dann auch wirklich mich dann auch mal hinzusetzen. Das hatte ich jetzt letztens mit einem Kollegen, der hat sich eine Stunde hingesetzt, Konferenzkommentation bei Europa League durchgenommen und ich wurde da zersägt. Und ich bin mal raus und hab erstmal so gedacht, ey.
Ja, Job verfehlt.
Aber ja, genau so. Und dann habe ich auch so gesagt, ey, das muss ich jetzt erstmal schlucken. Hab mir dann aber auch so 4-5 Tage später gedacht. Korrekt.
Ja, ich kann mich auch noch an das erste Mal erinnern, als ich so ein Coaching gemacht habe und das eben so mit Anfang 20 und du fängst gerade irgendwie erst an. Da bin ich auch da rausgegangen und dachte, okay, ja, vielleicht sollte ich was anderes machen. Ja, und das, wie gesagt, man lernt das ja und man muss da eben auch dazulernen, dass es dazu gehört und dann wird man da auch robuster und kann das irgendwann auch ein bisschen besser einordnen, dass es nicht alles persönlich gemeint ist.
Ja. Überlegst du dir nochmal mit den Sportmedien. Ist wirklich nicht Ponyhof. Und gleichzeitig ist es dann auch gut, und das habe ich bei dir auch das Gefühl, dass man da ein stabiles familiäres Umfeld hat, auch Freundinnen und Freunde, die einen begleiten, vielleicht auch mal ein gutes Shampoo empfehlen. Grüße an Christian Strassburger.
Strassi!
Ja, komm, jetzt eine Anekdote. Jetzt eine Anekdote von euch beiden als Praktikanten bei Sky.
Eine Anekdote.
Nehmt uns mit in den Sky Cube.
Also ich erinnere mich an, Nachmittage, da in diesem Praktikantenraum gibt es immer noch, wo viele, viele Monitore rumstehen und wo Off-Matzen geschnitten werden, was das Zeug hält. Also für die Bundesliga-Sendungen dann am Wochenende. Und dadurch, dass man da eigentlich so unter sich ist, also ich empfand das immer irgendwie als cool. Weil du musst halt nicht so mucksmäuschenstill sein, wie wenn du jetzt wirklich in der Redaktion, die direkt nebenan ist, dann sitzt bei den anderen. Ja. Insofern, also das, ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Ich überlege gerade. Gibt es noch eine Anekdote, Strassi, die wir erzählen müssen?
Sie wird kommen. Sie wird kommen. Vielleicht auch im exklusiven Teil. Ja. Ich war gerade so auf dem Weg Richtung Freundeskreis. Du arbeitest meistens dann, wenn andere frei haben. Wie managst du deine Freizeit? Weil das ist für mich gerade auch echt ein Thema.
Ich bin da eine Katastrophe drin, um ehrlich zu sein. Also,
ich dachte, du bist Organisatorin, du bist Lieberer.
Ja, das stimmt. Für andere, für mich selbst nicht so gut. Also das ist tatsächlich ein Punkt. Also weil es ja auch ein bisschen darum geht, wie... Was kann man angehenden Journalisten vielleicht mitgeben? Das ist ein Thema. Das ist halt nun mal logischerweise Wochenendarbeit. Es ist an sich auch viel Arbeit und ich kriege es mal mehr, mal weniger gut hin. Also eigentlich hatte ich mir nach dem Winter vorgenommen, da Work-Life-Balance klingt immer so ein bisschen komisch, ne? Aber das trotzdem irgendwie besser hinzukriegen, also ein bisschen mehr in die Berge zu gehen, mehr Zeit mit Freunden zu verbringen,
Ja. Hat
so irgendwie gut geklappt. Also ich arbeite tatsächlich relativ viel und bin halt auch, wie soll ich sagen, Saisonarbeiterin. Also zumindest ist das bei uns bei Sky schon auch so, dass du dann, wenn Off-Season ist, natürlich auch lange frei machen kannst. Habe ich im Winter auch gemacht. Und ansonsten aber in den Hochphasen einfach da sein musst und auch Gas geben musst. Und deswegen... Ja, also wie gesagt, ich krieg's mal mehr, mal weniger gut hin, aber du sagst ja auch gerade, es ist nicht so einfach. Also Nee. Wie gesagt, wenn du Samstag, Sonntag im Einsatz bist und hast montags dann wieder, so wie heute, hatten wir dann die Konferenzen, da wird nochmal besprochen, was lief wie am vergangenen Wochenende. Und wenn du dann blickst du auch schon voraus, wie geht's am kommenden Wochenende weiter. Und dann hast du vielleicht schon mal irgendwie Dienstag oder so frei, wenn jetzt keiner in Champions League ist bei mir. Aber da haben halt nicht alle anderen frei. Also,
ja, eben.
Das ist ja dann auch ein Thema. Ja.
Wie schaltest du dann am besten ab, das fragt Philipp, wenn Freunde-Familie-Treffen zeitlich nicht klappt? Gibt ja viele, die dann so die ganz extremen Sachen machen, wie meditieren, andere gehen einfach raus an die frische Luft, Sport.
Sport, ja. Ich gehe total gerne zum Sport. Also einfach ins Fitnessstudio. Heute Morgen war ich mal wieder seit Ewigkeiten beim Blackbike. Also Das ist so Spinning in Club-Atmosphäre um 7.30 Uhr. Es war sehr früh.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Aber das hilft. Das hilft natürlich wirklich mal, irgendwie den Kopf wieder frei zu bekommen und auch mit anderen Menschen mal zu tun zu haben. Man ist ja sonst immer so in seinem Arbeitskosmos und mit seinen Kollegen, die man ja auch mag. Also mir geht es zumindest so.
Klar.
Gerne zusammen, aber dann sind natürlich die Themen auch alle arbeitslastig.
Ja, na klar. Was für eine Musik hörst du dann am liebsten, wenn du auf dem Blackbike bist? Rock oder dann schon eher Techno als alte Berliner Techno-Bratze?
Also in dem Fall kann ich es mir nicht selbst aussuchen, weil das gibt der Instructor vorne vor. Das heißt, es ist, wie gesagt, ist ein dunkler Raum und da sind große Boxen aufgestellt und das macht er dann. Und das ist dann eher Techno. Das ist eher Techno, Pop, alles was laut ist, was gut, Rock kann auch laut sein, aber ich glaube, Rock war eher so ein bisschen zu meiner Studizeit. Wobei vor meiner Studizeit, glaube ich. So Abiturzeit. Und dann war es Richtung Techno-Elektro in Berlin, ja.
Ja, okay. Wenn du dann in Berlin viel unterwegs warst, wie machst du es jetzt in München? Gibt es da ab und zu noch eine Nacht, wo du es mal richtig scheppern lässt? Oder ist es dann eher so entspannt auf ein Getränk?
Eher Zweiteres. Selten auch mal Ersteres.
Also, wir haben hier die Stunde sowas von gefüllt, was mich natürlich jetzt noch echt interessieren würde. Du hast so ein bisschen, bist du schon in die Richtung Reisen gegangen, dass das für dich auch schon ein großes Thema ist. Du warst jetzt über den Jahreswechsel, warst du mit deiner Schwester unterwegs, Australien, Bali war es, meine ich. Was nimmst du da mit, so kulturell und vor allen Dingen auch an Erkenntnissen für dich?
Dass ich das eigentlich viel öfter machen möchte. In dem Fall war es so, dass ich wirklich mal komplett rausgekommen bin, so aus meinem Alltag. Es ist einfach auf der anderen Seite der Welt. Und das tat total gut, dort mal diese Menschen kennenzulernen. Mir hat das Land total getaugt, Australien. Die Art und Weise, wie die Menschen drauf sind, wie sie leben, irgendwie ein bisschen entspannter als wir Deutschen, habe ich das Gefühl. Macht bestimmt auch das Klima, um ehrlich zu sein. Und ja, also ich genieße das total. Wenn das dann mal so längere Phasen sind wie dort, das waren jetzt 6 Wochen, ich habe es eben gerade schon gesagt, bin ja auch sozusagen Saisonarbeiter. Das heißt, das geht dann auch, dass ich mal länger frei machen kann, weil eben während der Saison es einfach die ganze Zeit Vollgas ist. Und selten auch mal 2 Tage am Stück, zu Länderspielpausen vielleicht, aber ansonsten ja, schon viel.
Was haben wir denn, ein schönstes Reiseziel?
Ich würde sagen Australien.
Und hast du noch eins, wo du unbedingt hin möchtest?
Südamerika. Ich spreche nur leider kein Spanisch. Deswegen müssen wir da, also da warte ich noch ab, bis dann vielleicht doch nochmal irgendwann der Spanischkurs gemacht wurde.
Wirst du schnell lernen, bin ich mir sicher. Es gibt hier einige, die jetzt so im Laufe dieses Chats, unseres Gesprächs hier, unseres Insta-Live-Podcasts gefragt haben, ey, wo geht's eigentlich hin bei dir? Viele wollen dich natürlich in der Champions League sehen. Manche haben hier ZDF, ARD vorgeschlagen. Abgesehen von anderen Sendern, gibt es Formate, Events, Orte, die du beruflich noch auf deiner Bucketlist hast?
Du willst jetzt von mir wahrscheinlich hören, dass ich sage, ich will zu den Olympischen Spielen oder zu einer Weltmeisterschaft oder wie auch immer.
Am liebsten würde ich von dir hören, du möchtest die erste erfolgreiche Sport-Late-Night-Show in Deutschland integrieren.
Oh, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das finde ich sehr gut. Okay. Eine Sport-Late-Night-Show. Oder? Moment, gab es sowas noch nicht? Echt noch nicht? Also so Bushi Sexerkette, wobei das ist keine Late-Night-Show, aber ich finde die Idee gut. Sollten wir mal mit Strassi vielleicht mal drüber sprechen.
Ja, Strassi ist dafür der Mann.
Ja, das glaube ich auch. Also es gibt nicht dieses eine Event, wo ich sage, das muss ich in meinem Leben gemacht haben. Tatsächlich, und ich weiß, das klingt jetzt relativ langsam, ich denke von Spiel zu Spiel, also von Sendung zu Sendung, das ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich lasse mir alles offen.
Sportmoderatorinnen.
Okay. Ja, genau. Ich lasse mir das total offen, weil ich hab Lust auf so viel. Aber es ist nicht so, dass ich am Ende meines Lebens sagen werde, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich, wie gesagt, nicht bei den Olympischen Spielen war, Karriere gescheitert. Insofern Ich bin offen für alles, was da kommt. Also, und es wird bestimmt auch noch ein bisschen was kommen. Ich weiß, sehr diplomatisch. Aber genau, 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, zeichnet dich ja auch aus. Nehme ich nämlich auch mit. Souveräner Auftritt, bodenständige Ausstrahlung mit extravaganten Spitzen, das auf jeden Fall. Hast dich durchgesetzt mit einem breiten Lächeln in der Männerdomäne. Ich habe das Gefühl, dass du vor allen Dingen jetzt auch so über deine lange Zeit, die du tatsächlich schon dabei bist und immer noch so jung bist, auch gelernt hast, so zwischendrin echt den Kopf und die Gedanken einfach mal auszuschalten. Vielleicht so als letzte Frage dann noch, die du auch den jungen Sportjournalistinnen und Journalisten mit auf den Weg geben kannst. Wie wichtig ist es tatsächlich, die Balance zwischen Ambition und Gelassenheit zu finden und wie setzt du das um?
Finde ich sehr interessant, weil ich habe für mich das Gefühl, dass ich mich dabei nicht verstelle, sondern dass ich glaube, das macht jeder von sich aus, so wie es für ihn oder sie gut ist. Und trotzdem hat man natürlich mal Phasen, wo man denkt, okay, jetzt muss ich mehr Gas geben, jetzt muss ich vielleicht auch mehr Zeit in gewisse Projekte investieren oder muss dann, keine Ahnung, ob Social Media zum Beispiel ist oder was auch immer, um vorwärts zu kommen. Aber ich glaube, dann, wenn du dich verbiegst, und das haben wir auch alle schon mal irgendwo gehört, aber wenn man es dann selbst mal fühlt, dass man sich vielleicht gerade ein bisschen verbiegt, dann wieder diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, das bin ich nicht richtig, aber ich habe es mal ausprobiert.
Ja.
Und dann doch, es ist wirklich, es klingt abgedroschen, aber dann doch wieder mehr bei sich bleiben. Das ist zum Beispiel auch was Esther mir mal gesagt hat. Guck auf dich, du kannst die anderen nicht beeinflussen. Also du kannst nicht beeinflussen, was Kollegen oder Kolleginnen machen oder bei anderen Sendern Leute. Du kannst nur das beeinflussen, was du machst. Und das musst du so machen, dass es für dich gut ist. Und ich glaube, dann kriegt man es hin. Und ich, also du hast ja gerade gehört, ich bin auch am Struggeln so mit Work-Life-Balance. Ne? Das funktioniert mal weniger, mal mehr gut. Und ich glaube, es ist, um das vielleicht abschließend zu sagen, wichtig, ab und zu mal stehen zu bleiben und zurückzugucken, bin ich da auf dem richtigen Weg? Habe ich genug Zeit auch für mich, für meine Familie, meine Freunde? Und wenn man das ab und zu macht, glaube ich, dann kann man immer wieder seinen Kompass ausrichten.
Sehr weise, danach kommt nichts mehr. Katharina Kleinfeld, ich danke dir und viel Erfolg natürlich weiterhin. Durchstarten kann man es ja schon fast gar nicht mehr nennen. Beim Weiterführen dieser Moderatorinnenkarriere am Reißbrett. Danke, dass ihr die Zeit
habt. Dankeschön.
Oh, das ist prima. So was musst du machen, Junge. Richtig und vor allen Dingen mit Herz musst du so etwas tun.